Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Mit ein bisschen Glück ist was Schönes dabei. Bitte darauf achten.
Ich weiß ja, lieber Thomas, dass du schon auf das erste Thema haust.
Ob ich das da Wort? Ich weiß es nicht.
Hast du gerade sexy gesagt?
Ja, dein Gottvertrauen hätte ich gern.
Peter Westenthaler.
Ein scharfer Grill, seien wir ehrlich.
Ist Peter Westenthaler für dich sexy? Du antwortest nie auf meine Fragen.
Natürlich, nein, entschuldige. Hätte ich was sagen sollen.
Servus Thomas.
Erst Thomas.
Und ein herzliches Servus bei Maurer und Schick, liebe zuhörende Person, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit den beiden titelgebenden Personen. Das eine, Thomas Maurer, Satiriker, Kabarettist, Buchautor und noch vieles mehr, wie Sie in der heutigen Folge erfahren werden. Und meiner einer, Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung.
Hätte ich was sagen sollen.
Nein, ich weiß ja, lieber Thomas, dass du schon auf das erste Thema harrst, denn da treffen wir deine literarischen, ich würde sagen, Kernkompetenzen. Und nicht nur beim ersten Thema, sondern eigentlich, es zieht sich ein bisschen durch die Folge durch Jean Le Carré einerseits und andererseits ja. Donald Duck. Der gute Mann wurde nämlich 90 Jahre alt und unser Kulturredakteur Andreas Kanatschnik, Experte für Comics und Graphic Novels, hat da einen sehr interessanten Satz geschrieben, den ich dir einmal so hinwerfen möchte und dann möchte wissen, kannst du noch irgendwas Erhebenderes über Donald Duck sagen, als es Kollege Kanatschnik geschrieben hat. Wer dem für die Anthologie Die Ente, die Legende gezeichneten Donald-Cover von Ulrich Schröder genau ins Auge sieht, sieht etwas aufblitzen in Donalds Augen. Man sieht einen Enterich, der weiß, dass er ein Superstar ist. Vielleicht hält uns Donald in all seinen Rollen nur den Spiegel vor und wir lachen. Am Ende gar nicht über ihn, sondern über uns selbst und unsere eigene Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich finde, das ist zu einem 90er schon wirklich ein erhebender Satz. Da, ja, unser Feuilleton hat es einfach drauf.
Na, Donald ist natürlich sicher auf vielen Ebenen eine Identifikationsfigur. Also zum einen, auch ganz interessant, gibt es eine Erhebung, dass zum Beispiel bei Zeichentrickfiguren oder solchen Dingen die Identifikation umso leichter fällt, je weniger spezifisch sie sind. Und die Enten sind natürlich wirklich diesbezüglich genial. Sie sind ein Kreis mit ausdrucksstarken Augen. Mhm. Da können sehr gut Emotionen wiedergeben, aber ansonsten findet sich jeder und jede, denke ich, im Donald, obwohl es sozusagen Entenhausen kein wahnsinnig emanzipierter Ort ist. Also die Frauen in Entenhausen sind in der Regel entweder alte Megären, die mit dem Spazierstock harmlose Donald Ducks durch Stadtparks jagen, oder sie tragen Stöckelschuhe und da sind sehr sexy, wie Daisy Duck.
Hast du gerade sexy gesagt?
Naja, Daisy Duck ist an und für sich, also Karl Barks, also ich muss ja sagen, mein Entenhausen und mein Donald ist ja irgendwann einmal Ende der 60er stehen geblieben. Ich bin ein großer Verehrer der klassischen Werke, die der Karl Barks getextet und gezeichnet hat, ja, und die dann von Frau Dr. Erika Fuchs ins Deutsche übertragen wurden. Und alles, was danach gekommen ist, das hat wirklich bei mir als Kind schon begonnen. Die lustigen Taschenbücher waren mein Fahrt. Und in den Mickey-Maus-Heften habe ich mir gesehen, da gibt es gute Geschichten und die sind gut zeichnend und da gibt es schlechte Geschichten, die sind schlecht zeichnend. Und in Wirklichkeit hat das Disney-Universum den Abgang von Karl Barks nie überstanden.
Also für mich du antwortest nie auf meine Fragen. Ich habe jetzt immer noch die Frage im Raum hängen, ist Daisy Duck für dich sexy?
Natürlich, sexy Enten, entschuldige. Also erstens kommen dezidiert sexy Enten vor. Gundelgaukelei, wenn man es ein bisschen scharf mag, ein bisschen streng, ein bisschen ins Risiko geht.
Ja, okay.
Ein scharfer Grill, seien wir es ehrlich. Ja?
Falls Sie den Podcast am Tag des Erscheinens hören, einen wunderbaren Weltfrauentag Ihnen.
Oi, 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 was ist denn da los?
von Donald Duck, der ja auch multiple Rollen in seinem Leben eingenommen hat, zu einem anderen Mann, der auch einen, mir würde man sagen, unsteten beruflichen Werdegang hatte, Peter Westenthaler. Das, Zitat, Politchamäleon ohne Rückgrat, so nannte ihn nämlich Herbert Kickl 2006, wurde jetzt auf Betreiben von eben diesem Herbert Kickl ORF-Stiftungsrat. Und während eigentlich alle anderen Stiftungsräte sich Westenthalers öffentliches Ausrichten des ORF im Vorfeld ja irgendwie stillschweigend zur Kenntnis nahmen, kam da Sigi Neuschitzer um die Ecke. Der Mann ist seit 15 Jahren ORF-Stiftungsrat, entsandt vom Land Kärnten, seinerzeit noch unter Landeshauptmann Gerhard Dörfler, in der Folge eben auch von Landeshauptmann Peter Kaiser in dieses Gremium entsandt. Und der langjährige Touristiker sagte dann, na, er freut sich tatsächlich auf Peter Westenthaler im Stiftungsrat und begründete das dann auch, weil ein nicht wirklich schlechter Punkt. Vielleicht wird dann der Generaldirektor künftig wirklich geheim gewählt und nicht mit Stimmzetteln, wo der Name des Stiftungsrats bzw. der Stiftungsrätin draufsteht. Finde ich mal einen grundsätzlich guten Ansatz. Und vielleicht werden ja tatsächlich der Sigi Neuschitzer und der Peter Westenthaler jetzt da diese Gremienreform einleiten und dann können sie auch noch mehr über die Regionalisierung des ORF reden, die dem Herrn Neuschitzer so ein großes Anliegen ist.
Ja, und ich glaube vor allem die Entpolitisierung des ORF war Peter Westenthaler immer ein großes Anliegen. Also Herrn Neuschitzer, ich glaube es war der Herr Neuschitzer, wir erzählen das in unserem Staatskünstlerprogramm recht gerne, weil unser Redakteur, du hast ja einen zuständigen Redakteur, wenn du eine ORF-Sendung machst, und wir hatten ja mal eine ORF-Sendung, das werden die Älteren unter unseren zuhörenden Personen vielleicht noch wissen. Und der wurde mal einbestellt, unser Redakteur, auf Betreiben eines unabhängigen, aber von der FPÖ nominierten Stiftungsrates, weswegen ich glaube, es war der Herr Neuschitzer, der sich dann erkundigt hat, ob in Satire-Sendungen, was das soll, warum da Politikernamen genannt werden. Und es ist leider nicht überliefert, ob unserem Redakteur überhaupt was eingefallen ist auf die Frage. Mir hätte, glaube ich, die Sprache versagt. Aber wir hoffen eben, dass der auch sich bei Gelegenheit erkundigt hat, ob in diese Kochsendungen immer Lebensmittel gesagt werden müssen und ob der Fit mit Philipp nicht eine lange Hosen auch irgendwo hat. Wie schaut das aus?
Ich glaube aber allerdings, dass Herr Neuschitzer bis zu einem gewissen Grad an der Satire zugänglich ist. Er ist mal irgendwie bei uns bei einem Termin in der Redaktion aufgekommen. Und mir ist dann halt irgendwie so zur Begrüßung der Stiftungsrat der Herzen auskommen. Und seither jedes Mal, und das passiert so einmal im Jahr circa, wenn ich ihm irgendwo begegne, sagt er, Sie haben mich Stiftungsrat der Herzen genannt, das finde ich noch immer so wunderbar. Also ich glaube, da hat er bestimmt erkannt, dass das ein satirischer Einwurf von mir war oder ein zynischer zumindest.
Dein Gottvertrauen hätte ich gern. Dein Zutrauen in die Satire-Detektionsfähigkeiten eines Herrn Neuschitzer hätte ich wirklich gern. Ich glaube, du gehst fröhlich wie ein unschuldiges Kind durch die Welt, wenn du das glaubst. Aber bitte, das ist mein beneidenswert in gewisser Weise.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Eine Frau, die mindestens so fröhlich und ja, unbedarft wie ich durch die Welt offenbar gegangen ist in den vergangenen 30 Jahren, unter anderem zu Capoeira, wie man aus dem Podcast Legion hören konnte, ist Daniela Klette. Diese Frau war nämlich, anders als Peter Westenthaler, aus anderen Gründen von der Bildschwäche verschwunden eine Zeit lang. Sie ist nämlich eine gesuchte RAF-Terroristin und wurde dieser Tage in Berlin festgenommen. Und seither kann man ja in deutschen Medien quasi im Live-Ticker lesen, wo in Berlin ermittelt wird, wo Nachschau gehalten wird. Und ich gebe zu, war dann auch sehr neugierig, nachdem ich vor circa einem Jahr in Berlin war, habe ich meinen Freund, übrigens der Du bist, über den wir letzte Woche geredet haben, angerufen und gefragt, du, Friedrichshain, das ist irgendwo bei dir ums Eck, waren wir vielleicht da auch auf den Spuren der Terroristen unterwegs und so. Immerhin waren wir am Standesamt Friedrichshain wegen, wie gesagt, seiner Hochzeit. Und er hat gesagt, nice, es war dann schon ein Stückchen entfernt. Aber ja, wenn du unbedingt einen Spin brauchst, du warst den Terroristen in gewisser Weise auf der Spur. Also.
Ja, aber nicht erkannt.
Ne? Nicht erkannt. Und muss auch sagen, es sind ja natürlich noch Leute weiterhin auf der Fahndungsliste, beziehungsweise nach denen wird jetzt intensiver denn je gefahndet, zum Beispiel Burkhard Garweg, ein weiterer mutmaßlicher RAF-Terrorist. Und da hat man jetzt auch den Späti gefunden, also so Tankstellenladen ohne Tankstelle halt, wo er spät nachts immer einkaufte. Und ich finde das super, weil jene beiden deutschen Zeitungen, die sich eigentlich nichts scheißen um Persönlichkeitsrechte und darum, dass man irgendwie Marken schädigt, ja, irgendwen mal vor den Vorhang zerrt, die dürfen es jetzt selber miterleben, wie es ihnen da geht. Denn dieser Späti, wo der Herr Burkhard Garweg immer eingekauft hat, der hat draußen zwei große Werbungen In der einen geht es um die BZ, Berliner Zeitung, das andere geht es um die Bild-Zeitung. Und das Bild von diesem Späti ist einfach in beiden Zeitungen massiv drauf. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, taugt es denen irgendwie ein bisschen, dass sogar die RAF-Terroristen bei Sennern eingekauft haben, unter Anführungszeichen? Oder ist es eh schon wurscht, weil man eh immer schon hemmungslos war in diesen Publikationen?
Ja, ich glaube, den Ruf der Bild-Zeitung zu schädigen, da müsste man sich echt was einfallen lassen. Also ich glaube, da geht es eher darum. Ich glaube, die sehen es eher als Gratiswerbung, dass dann eben auch in der FAZ Bilder der Bild-Zeitungswerbung und der BZ-Werbung abgedruckt sind. Weil ich glaube, wegen einem guten Ruf, da hätten beide Medien irgendwann spätestens in den frühen 60ern anfangen müssen, andere Blattlinien zu fahren.
Ja,
aber mit den RAF-Terroristen habe ich insofern einen persönlichen Bezug dazu nicht, weil ich einer bin, weil dazu bin ich dann, glaube ich, zu jung. Aber ich habe mit dem Robert Balfrader in der Corona-Zeit begonnen, eine Serie zu entwickeln. Und da wäre eine unserer Hauptfiguren, die hätte in einem Altersheim gespielt, und eine unserer Hauptfiguren wäre eine charmante Yoga-Lehrerin aus der dritten Generation der RAS gewesen. Und so ist man dann doch, wird man von der Realität gelegentlich ohne Blinken überholt.
Ja, die Realität schlägt auch aus anderer Ecke jetzt brachial wieder zu, denn es gibt quasi so etwas wie eine vierte Generation der RAF plötzlich. Zumindest in sozialen Medien gibt es diese Zuschreibung. Klassische Medien nennen es noch immer Linksextremismus. Die haben nämlich einen Anschlag auf einen Strommasten in der Nähe von Elon Musks Gigafactory in Brandenburg, unweit von Berlin, gemacht. Da stand jetzt natürlich einige Zeit lang eine Fabrik still. Ich finde ja, manche Drehbücher schreiben sich irgendwie dann doch tatsächlich zu leicht. Die RAF taucht wieder auf. Es gibt dann so etwas wie einen Werte-Effekt, im schlimmsten Fall könnte man sagen, also in gewisse Nachahmungstendenzen. Es ist irgendwie dumm, und ich glaube auch nach wie vor, egal wie linksextremistisch diese Leute sein wollen, die schaden ja tatsächlich der Sache einer letzten Generation Fridays for Future und allen anderen Gruppierungen, die sich für ein bisschen einen progressiven ökologischen Wandel einsetzen.
Ja, also die ideologische Grundlage da ist mir nicht ganz klar. Also ist auch die verquere Logik der alten RAF war irgendwie dann letztlich zumindest nachvollziehbar, wenn auch nicht zu teilen. Aber da weiß ich nicht genau, wo der Vorteil liegt. Also weil so viel Schaden, wie der Herr Musk jeden Tag finanziell erleidet, dadurch, dass er Twitter übernommen hat, können die mit einem einzelnen Strommast gar nie anrichten. Das Einzige, was es in Wirklichkeit irgendwie, aber das ist jetzt sozusagen, wenn es gegen Symbol der Elektrifizierung des Verkehrs geht, muss man auch sagen, dann wäre es eher vielleicht der radikale Arm der FDP oder sowas. Vielleicht müsste man die Motivation noch einmal überprüfen. Und ich denke, wenn man wirklich was gegen Elon Musk, gegen den man einiges vorbringen kann natürlich, aber wenn man dem wirklich schaden wollte, dann hätte man ihn irgendwie auf einen Termin locken müssen, wo dann zu seiner unangekündigten Überraschung doch der Zweikäfigkampf gegen den Mark Zuckerberg stattfindet. Weil da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass der Herr Musk wirklich deutlich ernsthafter geschädigt ist, wie wenn man ihm eins seiner Tesla-Werke vorübergehend lahmlegt. Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich einfacher, einen Strommasten anzuzünden, als den Elon Musk irgendwo hinzulocken, wo dann schon der Mark Zuckerberg in einem Käfig wart.
Zur Ehrenrettung der FDP, kurz ein Einwurf noch. Die haben tatsächlich gesagt, na, sie verurteilen den Linksextremismus, der da jetzt augenscheinlich stattgefunden hat, laut Bekennerschreiben. Und sie stellen aber auch klar, diese Personen hätten nichts mit Fridays for Future oder mit der allerletzten Generation oder sonst irgendwem zu tun. Also sogar das wurde jetzt geschafft, dass der Linksextremismus irgendwie es schafft, dass die FDP nahe an die letzte Generation rückt oder zumindest einen Schulterschluss damit hat. So gesehen hatte ja dieser Extremismus auch noch irgendwas zu tun, ab und zu merken die Leute, wo Ränder wirklich stattfinden.
Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, sind schon Bekennerschreiben da zu dem?
Ja.
Das habe ich verträumt, ja?
Ja, ja.
Okay. Es geht nicht darum, den Verbrennermotor zu retten, sondern es geht gegen Elon Musk und den Kapitalismus an sich.
Genau, irgendwie eine Vulkangruppe oder so, aber meine okay. Güte. Man wird von ihr noch mehr hören oder auch nicht. Wenn Sie mehr von sich hören lassen, hören Sie es hier.
Wenn nicht, dann war es auch nicht schlecht. Ja.
Zapperlot, was ist denn da schon wieder los?
Ich habe es ja angekündigt, das wird jetzt auch ein bisschen ins Geheimagentenmilieu reingehen. Ob es wirklich die qualitativen Geheimagenten sind, wie ja, der von dir geschätzte Jean Le Carré oder vielleicht dann noch eher so Robin-Quanta-Ebenen. Das ist in einer abschließenden Bewertung und Beurteilung noch nicht eingeflossen. Aber bleiben wir mal beim Faktischen. Seit gut 3 Jahren sitzt Markus Braun, ehemaliger Chef von Wirecard und mutmaßlich für den größten Bilanzskandal seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland in Haft. Und seit mindestens ebenso langer Zeit ist der ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marschalek auf der Flucht. Und da gibt es jetzt News. Ich probiere die wirklich ganz knackig zusammenzufassen, weil die sind einfach so irre. Und wenn man sich da in alle Details einlässt, dann wird es ein bisschen länger dauern. Dieser österreichische Fintech-Unternehmer ist nämlich jetzt mehr oder weniger fix als russischer Spion bzw. Geheimagent, Doppelagent enttarnt worden. Und falls Sie sich gefragt haben, wie wird man jetzt so irgendwie als durchschnittlicher Österreicher Fintech-Unternehmer russischer Geheimagent? Es begann mit einer Honigfalle, wie man das, ich glaube, in der Literatur nennt, eine Natalia, Svetlana, Ivana, sonst irgendeine, lernte Jan Marschalek kennen und hat ihn dann quasi so eingekocht. Und zu ihrem 30er, der vor einigen Jahren in Nizza stattfand, kam es dann tatsächlich zu diesem Kennenlernen von russischen Agenten und Jan Marschalek. Und als er dann eben auf der Flucht war, wegen des Wirecard-Skandals, wegen der drohenden Insolvenz, da gaben ihm russische Agenten eine neue Identität, und zwar als orthodoxen Popen. Und als solcher machte er auch mit dieser Natalia, Svetlana, wie auch immer sie sich nannte, Urlaub auf der Krim. So schreibt es zumindest der Spiegel. Ich habe es jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber ich finde es irgendwie, Jan Marschalek hat es besser drauf gehabt als die RAF-Typen auf der Flucht. Er macht auf der Krim, ist eine schöne Gegend, Urlaub. Die andere macht Capoeira in Berlin, Friedrichshain.
Ja, also das auf der anderen Seite, wann ich mir es wirklich raussuchen kann, ob ich Berlin-Friedrichshain oder das Russland Wladimir Putins bewohnen möchte, könnte. Also ich gehöre nicht zu den vielen in meiner Generation, die irgendwie Berlin viel cooler finden wie wen, sondern eher im Gegenteil. Aber bevor ich die Krim nehme und dort unter Kindergartenaufsicht meines KGB-Führungsoffiziers stehe. Aber eben, man weiß ja gar nicht, wie hoch in der KGB-Hierarchie der Herr Marschalek tatsächlich ist. Also ich glaube, der hat gar nicht so, den musste man, glaube ich, gar nicht in eine Honigfalle locken. Also der war, glaube ich, auf der Suche, der scheint von Anfang an ein fast schon manisches Interesse an geheimdienstlichen Dingen gehabt zu haben und war ja auch im österreichischen BVD sehr gut vernetzt, ne? Und das war ja auch eine der Geschichten, wo auch die österreichischen Geheimdienste vorübergehend unter anderem aufgrund des segensreichen Wirkens des Innenminister Kickl von allen internationalen Kooperationen vorsichtig gesperrt waren. Es ist schon schön Le Carré-artig, wobei ich bezweifle, dass sich deren derartig wilden Plot getraut hätte. Also es gibt zwar die legendäre Geschichte aus den 60er Jahren, wo der George Smiley den russischen Maulwurf ganz oben im englischen Geheimdienst aufspielt, aber das hat sozusagen noch die realen Vorbilder gehabt im Philby und die Unterwanderung der britischen Geheimdienste der 60er Jahre, weil sonst hätte sie das auch nicht traut. Aber dass du eine riesige, international anerkannte Firma mit Staatsaufträgen, zumindest aber nicht nur in Deutschland, mit einem unglaublichen Aufkommen an hochsensiblem Datenverkehr durch einen Agenten führen lässt, das ist, man muss, wenn man sozusagen wirklich aus der sportlichen Perspektive sagt, muss man dem russischen Geheimdienst da durchaus gratulieren. Ja? Und wie gesagt, und natürlich wäre es nicht, Russland hätte es nicht auch eine österreichische Komponente. Also Jan Marschalek wurde ja zur Flucht verholfen von einem ehemaligen FPÖ-Mandatar, der sein Mandat mutmaßlich einer 10-Millionen-Spende eines ukrainischen, aber russisch orientierten Oligarchen an HC Strache verdankt hat, was aber nicht strafbar war und deswegen nicht weiter verfolgt wird. Das Einzige, was man vielleicht nur wissen sollte, oder was ich mich als unbeteiligter Beobachter frage, sollte es diese 10 Mille geben haben und es war nicht strafbar, aber sind die eh versteuert? Man, vielleicht schaut das Finanzamt noch einmal drauf. Allerdings würde das jetzt vielleicht die, oh ja, es würde nicht einmal die Beziehungen zur FPÖ vergiften, weil auf dem Strache gibt die derzeitige FPÖ-Führung eh nichts. Aber ja, wie gesagt, wir sind da mittendrin statt nur dabei. Vielleicht nicht sehr wichtig. Aber man muss sagen, der russische Geheimdienst hat derzeit einen Lauf. Es könnte auch durchaus sein, dass unsere Außenministerin schon bei Amtsantritt engere Bande zu den russischen Geheimdiensten hat, als erst jetzt, wo sie als politischer Flüchtling nach Russland gegangen ist. Und da, ja, kommt da was zusammen.
Ja,
und den FPÖ-Freundschaftsvertrag, vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit für die FPÖ zu zeigen, dass sie echt nicht eine russische Einflussorganisation sind, indem sie einfach wirklich jetzt diesen Vertrag offenlegt und auch erklärt, wie das geht, dass der gekündigt ist, obwohl er nicht gekündigt ist. Ich glaube, damit könnte die FPÖ ein für alle Mal ihre Reputation herstellen.
Lieber Thomas, ich und unsere Rechtsabteilung danken dir für die ausführliche Verwendung des Konjunktives und der Einhaltung aller Regeln, weil ich habe jetzt wirklich solide aufgepasst und nein, ich glaube, das ist nicht klagbar.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig.
Oh my goodness!
Du hast ja schon den ersten Punktesieg für die russische Geheimagentensphäre gefeiert. Es steht ja tatsächlich mittlerweile nach dieser Woche 2-0 für Russland gegen Kerneuropa. Denn auch in Deutschland gibt es ein bisschen ein Thema wegen einem russischen Geheimdienst. Da gab es nämlich einen Abhörskandal innerhalb der deutschen Bundeswehr. Russische Spione haben ein vertrauliches Gespräch deutscher Offiziere mitgeschnitten. Die haben da sich über WebEx ausgetauscht, wie Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine eingesetzt werden können, wie britische Militärs der Ukraine helfen könnten und auch wie anfällig Putins Krimbrücke ist. Und das Ganze hat dann natürlich weite Kreise gezogen und dann wollte Verteidigungsminister Boris Pistorius, ein Pressestatement dazu abgeben und das stand natürlich geschützt hinter einem Passwort und man hat dann auch noch höflich per E-Mail das Passwort mitgeschickt, das lautete 123. Also wenn du schon ankündigen willst und dich entschuldigen willst dafür, dass es, weil Offiziere über WebEx plaudern und dann offenbar irgendwie ein russischer Agent da mit in der Runde sitzen kann, dass du dich da entschuldigen willst, rechtfertigen willst, whatever, und dann das Passwort 123 für diese Pressestatement nimmst. Ich weiß nicht, ob man da einfach wieder lustig sein wollte oder ob es einfach echt so unbedarft ist. Und ich fürchte, es ist Zweites.
Wollte halte ich für ausgeschlossen. Ja. Die Erklärung ist ja, glaube ich, dass einer dieser Generäle irrtümlich über eine ungesicherte Leitung eingestiegen sei und dadurch hätten andere. Und das System selber ist sicher, das ist ein einmaliges Wopsi-Popsi gewesen, das nie wieder vorkommen wird. Ich glaube, ich wäre als deutscher General schon stutzig geworden, wenn eine Videokonferenz angesichts des Zustands, in dem die deutsche Infrastruktur ist, überhaupt funktioniert. Also, dass du nachdem die gesamte deutsche Infrastruktur die letzten 20 Jahre zugunsten von Konzerngewinnen komplett ausgehungert wurde und du, sobald du eine Großstadt verlässt, gar keinen Datenempfang mehr hast und in Großstädten auch nur sehr stockend, kann man davon ausgehen, wenn da 7 Leute eine Videokonferenz durchführen können, wo ja große Datenmengen ausgetauscht werden, dann ist es wahrscheinlich vom nächstgelegenen russischen Geheimdienststützpunkt überhaupt erst eine virtuelle Wolke errichtet worden, innerhalb derer man überhaupt kommunizieren kann, weil mit deutscher Dateninfrastruktur ist es meines Wissens schlicht nicht möglich, 7 Leute in einer Konferenz zu halten, ohne dass dauernd einer rausfliegt. Also ich glaube, spätestens das könnte das Zauberwort sein, in Zukunft, sobald eine Videokonferenz einfach ruckelfrei und ohne dass ständig Leute einfrieren oder rausfliegen stattfindet, ist es ganz bestimmt eine vom KGB organisierte Infrastruktur. Bitte darauf achten und dann ist, glaube ich, die Zukunft der militärischen Geheimnisse innerhalb der Europäischen Union gesichert.
Ja, und sollte man es noch sicherer haben wollen, würde ich noch immer vorschlagen, ist zwar schon eine ältere Geschichte, aber man könnte ja Yoshi Gudenus als Ideengeber für Passwörter heranziehen, weil Sie erinnern sich vielleicht, das ist einer der männlichen Protagonisten des Ibiza-Videos und bei dem gab es ja auch mal einen Passwort-Leak und da kam man drauf, der Herr Gudenus, seinerzeit Clubobmann der FPÖ im Nationalrat, hatte Heil als Passwort, hat es dann aber nach öffentlicher Kritik geändert auf Seil.
Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo auch einen Account, der mit dem alten Prince Hit Sometimes It Snows in April gesichert ist.
Ach, auch das noch.
Den weiblich gelesenen Zuhörerinnen in diesem Podcast haben wir schon zum Weltfrauentag gratuliert. In dieser Woche gab es aber auch noch andere Feierlichkeiten und vor allem jene des ersten Frauenpreises, der am Montagabend in Götzis verliehen wurde, hat dann doch für ein bisschen Diskussionen gesorgt. Nicht wegen der Preisträgerin, das war nämlich Frau Gabriele Sprickler-Falschlunger, falls Sie sich erinnern, die war SPÖ-Chefin in Vorarlberg, ja, so etwas gibt es, und ist aber vermutlich prominenter dadurch, dass sie als SPÖ-Chefin ihrem Ehemann, dem Gesundheitsminister Johannes Rauch, in der einen oder anderen Debatte öffentlich widersprochen hat. Und nicht nur deswegen hat sie jetzt eben mal diesen Preis bekommen, diesen Frauenpreis bekommen. Und es wurde aber eben nicht über sie diskutiert, sondern über die Form der Trophäe. Denn die Künstlerin Christine Lederer aus Bludenz, die hat da eine Skulptur entworfen, von der sie selber sagt, naja, vielleicht ist es ein hängender Busen, aber mit Sicherheit eine Eins. Falls Sie sich jetzt fragen, was hat er gesagt? Hängender Busen, aber mit Sicherheit eine Eins. Schauen Sie in die Shownotes, auch zu allen anderen Geschichten gibt es da Links. Aber vor allem zu dieser Geschichte gibt es da auch einen Link. Und ich finde, als alte, weiße Männer dürfen wir dazu überhaupt irgendwas sagen? Weil ich habe jetzt nur mal das Faktum dargebracht.
Es ist schon, also visuell ist es, wenn man eine Debatte auslösen wollte, ist es visuell gelungen. Also man könnte jetzt nicht nur, man könnte sagen, es ist ein Papa mit einem Bauchstich. Oder eine schematische Darstellung eines Penisbruchs oder ein etwas absurd vergrößertes weibliches Intimspielzeug. Also man kommt auf praktisch alles, außer auf eine Trophäe im herkömmlichen Sinn. Und das war wahrscheinlich die Intention. Und insofern kann man da sagen, ja, ich tut mir fast ein bisschen leid, dass ich keine Chance habe, diese Trophäe je zu gewinnen.
Ja, außer irgendwann mal ist tatsächlich die Gleichstellung von Männern und Frauen so weit gediehen, dass man da, würde jetzt mal sagen, eine Möglichkeit hätte, dass auch als Mann einen Frauenpreis bekommst.
Das Wort, also ob ich das der Wort, ich weiß es nicht.
Was wir jedenfalls erwarten werden, sind die Aussagen, die im KOFAG-Ausschuss abgesondert werden oder abgegeben werden. Man kann das ja nochmal näher beleuchten. Ich würde sagen, dessen werden wir uns nächste Woche dann haben wir schon mehr Material als die Aussagen von Wolfgang Peschow.
Ja, und mit ein bisschen Glück ist was Schönes dabei.
Genau. Einstweilen sage ich nichts mehr. Sagst du nur was?
Ich sage, wie immer, bitte Manege frei für die Abmoderation.
Tschüss und schleicht euch!